Hallo und bonjour bei Borgert spricht. Heute mit Christiane Werk. Die Christiane ist eine alte Häsin im Synchrongeschäft. Sie spricht, schreibt und führt Regie bei den unterschiedlichsten Produktionen. Was sie sonst noch so kann und gern macht, hört ihr jetzt bei Borgert spricht. Mit Christiane Werk.
Red mit mir. Erzähl mir doch mal, wie's dir heute geht, oh, red mit mir. Ich bin für dich da, lehn dich zurück und red mit mir. Red mit mir, red mit mir. Komm und red mit mir, red mit mir.
Kennst du das, wenn man so nervös ist, dass man Worte vermischt oder Blödsinn redet?
Natürlich. Nein, kenne ich nicht. Nö, weiß ich nicht, wovon du sprichst.
Letztens was bei eBay verkauft und da kam jemand bei mir zu Hause vorbei und ich habe mich dann, irgendwie hat man sich dann so, weil man sich ja nicht kennt, bedankt man sich und sagt gleichzeitig Tschüss und man will irgendwie sagen, und ich rufe hinterher der Frau, klasse, schön.
Weißt du, was ich mal gemacht habe? Ich habe mal in der Auskunft gearbeitet, neben dem Studium damals. Und dann war ich tanken und dann bin ich in die Tankstelle rein und habe da bezahlt und so. Und er so, ja, tschüss. Und ich so, auf Wiederhören. Das ist auch geil. So Sachen halt, ne? Ja, ja.
Auf Wiederhören. Was hast du bei der Auskunft gearbeitet?
Ja, habe ich.
Also wirklich diese alte, was war das nochmal?
Bei der 1188-3.
Ja, ja.
Hier werden sie geholfen.
Drei? Was, drei?
Ja.
Hätte ich mich verwählt.
Schönen guten Tag, 1188.3. Sie sprechen mit Christiane Werk. Wie darf ich Ihnen helfen?
Ach, so durfte ich das immer offiziell sagen.
Meine ersten Sprecher-Fußstapfen.
Aber da konnte jeder hin. Also es war jetzt wirklich nicht,
nein,
zeigen Sie mal Ihre Stimme.
Nein, überhaupt nicht.
Aber und hast du alles im Kopf gehabt natürlich, ne?
Ja, also für immer. Ich kann seitdem natürlich alle Kennzeichen, alle Autokennzeichen Deutschlands total gut auswählen. Also fast alle. Ja,
wenn boah, ich das finde ich auch immer krass, wenn ich über die Straße fahre und sehe X5,
ja, ja.
X8, nee, 8 Mück. Natürlich nicht. Ja, Mück.
Ja. Meilen bei Koblenz.
Ach, guck mal.
Zum Beispiel. Oder wow. HS Heinsberg oder so.
Aber warum muss man denn die Autokennzeichen bei der Auskunft?
Weil da muss man immer super schnell sein bei der Auskunft. Also geht ja immer auf Zeit. Also du musst die ganz schnell abfertigen, weil jede erste Minute ist viel teurer als die weiteren Minuten. Das heißt, wenn du jetzt einen Kunden so lange in der Leitung hast.
Ach, die wollen auch Geld verdienen bei der Auskunft. Die sind nicht Samariter, die helfen.
Nein, die wollen auch Geld haben, ja. Und wenn du da richtig schnell bist, dann kannst du natürlich schnell die nächsten abfertigen. Und bei dieser Nummer, also da war das so, dass du halt bei der Stadt, wenn du jetzt, keine Ahnung, Tauberbischofsheim eingeben musst, ist das natürlich länger, als wenn du TBB eingibst.
Und deswegen und die Kürzel waren die Autokennzeichen. Boah, was sind Insider
hart,
hier gerade?
Oder?
Aber ehrlich, und hast du Provision bekommen für, ich habe Ihnen geholfen?
Nein.
Nee? Okay.
Ich habe aber ein Schulterklopfen bekommen.
Oh wow, super. Ja, damit kann man Stromrechnung bezahlen.
Auf jeden Fall. Kennen wir doch aus unserem Beruf, oder?
Was war denn die kurioseste Anfrage, die du da bekommen hast? Oder irgendwie eine lustige Anekdote?
Also ich habe zum Beispiel, da gab's eine Frau, die hieß Frau Mattes und das war die Frau Mattes aus Kreuzberg und die hat jeden Tag bei der Auskunft angerufen und hat immer so verschiedene Callcenter-MitarbeiterInnen da dran gehabt und jeder hatte die irgendwann mal dran und dann immer, hallo, hier ist Frau Mattes aus Kreuzberg, wissen Sie, mein Sohn, der wollte mich jetzt wieder hauen, können Sie mir sagen, was ich da machen soll?
Ach, lieber Gott.
Und so, also das war so eine, die wollte immer so Hilfe haben und irgendwann erst haben wir immer gedacht, was will die ist verrückt und so.
Rufen Sie mal bei Domian an.
Ja, genau, aber die war dann tatsächlich so eine, die war glaube ich einfach einsam, so eine alte einsame Dame, ne, und die hat dann immer bei uns so den Zuspruch gesucht oder ich hatte mal einen, oder das hat man eigentlich öfter gehabt. Dass da so Leute anrufen und sagen, ja, also ich hätte jetzt hier gerne hier die Nummer von dem Peter Müller in Berlin. Wissen Sie, der ist da gegenüber von dieser einen Gyrosbude, da an der Ecke von so und so, ne? Und ich, ja, die Ecke von so und so und Gyrosbude kann ich jetzt hier nicht eingeben, leider. Können Sie mir vielleicht eine
Straße... Autokennzeichen.
Ja, genau, es gibt so Peter Müller.
Hat der Peter ein Kfz?
Richtig, da gibt es ungefähr so 2 Millionen in Berlin gefühlt, ne? So Peter Müller und ja, sowas halt, das sind kuriose Geschichten, ne? Oder ich liege hier gerade auf dem Boden, irgendwie, wen muss ich jetzt anrufen? Also sowas halt vielleicht zum Krankenwagen oder so, ja, da gibt es viele kuriose Sachen.
In welcher Phase deines Lebens war das denn?
Da war ich so, ich glaube Anfang 20 war ich da. Das war so Studienzeit.
Was hast du da gemacht?
Was ich studiert habe?
Ja, in der Zeit, dass man da sagt, dann gehe ich zur Auskunft. So lange
ich musste halt irgendwie Geld verdienen nebenher und hat mir einfach mal ein bisschen Geld nebenher damit. Also ich habe viel Geld damit verdient für meine Verhältnisse damals, weil man ja auf Stundenwerke
bezahlt. Viele Schulterklopfer.
Und ich habe immer an den Feiertagen gearbeitet, zum Beispiel Weihnachten, Silvester, an diesen ganzen ersten, zweiten Weihnachtstag, war mir dann egal. Und da habe ich dann Zuschlag bekommen.
Ach, wow. Gut, okay, aber es ist ein kleines Opfer gewesen, oder
ja,
nicht?
Ja, schon, ja.
Muss man sagen.
Ja, definitiv. Ja, es war lustig.
Ich habe damals Autos gewaschen. Das auch war so gut. Meine, bei einer Autovermietung. Autos gewaschen und teilweise auch Kurierfahrten gemacht.
Ach, gut, auch nicht schlecht. Hast du bestimmt auch einiges erlebt, ne?
Habe ich auch einiges. Ja, gut, im Auto jetzt nicht so viel, aber mit so Kunden natürlich. So
ja, ja. Ja, klar.
Und ich bin halt auch so ein penibler Typ, deswegen fand ich das gar nicht so schlimm, Autos waschen und sauber machen. Ja, glaube ich. Habe mich immer sehr gefreut.
Das ist ja auch so ein bisschen meditativ, kann man sagen, oder?
Ja, wobei ich habe immer laut WDR 4 gehört.
Da okay, dann nicht so. Also keine laut, keine...
So richtig in der Autohalle, volle Kanone ja. Immer. WDR 4, schönes bleibt. Ja. WDR 4.
Schönes bleibt.
Ja, das war damals deren Slogan. Hast du mal irgendwas mit Radio gemacht?
Ja, ich war beim Radio Köln mal. 2006 war ich beim Radio. Ich glaube, 6 war es. Ich glaube, ja, 2006 war ich.
Wir gucken es nicht nach, deswegen kannst du erzählen, was du möchtest. Aber was hast du denn da gemacht?
Ich habe ein Praktikum gemacht und bin dann noch so ein bisschen da geblieben, so als freie Mitarbeiterin, um es mal so zu sagen. Ich habe also so Moderationen, Autos gewaschen, genau. Ich habe halt so die ein oder andere kleine Mod geschrieben und habe da mal irgendwie, durfte mal so den ein oder anderen kleinen Beitrag sprechen.
Hey, wow, cool.
Sowas halt, ja.
In welchem Rahmen war das?
Einfach also, Praktikum einfach. Ich habe da angefangen, weil ich ein Praktikum machen wollte, weil ich einfach mal reinschnuppern wollte, wie es ist beim Radio. Und ja.
Hatte ich so. Aber nicht da, warum hat es dich da nicht gefesselt?
Kann ich gar nicht so genau sagen. Ich glaube, das war mir ein bisschen zu sehr Fließbandarbeit. Mhm. Irgendwie. Gut, dass ich jetzt Synchronsprecher, ne? Nee, das ist keine Fließbandarbeit, ja, 1, 2, 3.
Ist ja schon kreativ. Vielleicht war es das Kreative, was dir gefehlt hat.
Vielleicht, ja. Kann sein. Ja. Könnte sein. Und die Arbeitszeiten sind natürlich auch ein bisschen gruselig teilweise, wenn man jetzt moderieren.
Na komm, das sagt ihr an Weihnachten in der Auskunft arbeitende Dame.
Damals war ich ja noch jung und brauchte das Geld und so. Aber ja, ja gut. Ich weiß es nicht. Es hat mich irgendwie nicht so ganz gepackt.
Okay.
Ja.
War damals schon Thema, irgendwas mit der Stimme zu machen und deswegen Radio oder war einfach
schon,
Radio für dich?
Ich glaube schon, das war immer schon so ein bisschen ein Thema bei mir. Ich habe ja schon als Kind irgendwie immer bei Ariel so mitgesungen und wollte immer unbedingt das auch können, was die kann. Ariel, mein großes Vorbild. Da gab es ja VHS und ich habe dann die Liedtexte rausgeschrieben und habe dann immer, weil da gab es ja natürlich noch nicht Dr. Google, ne, so ja, Lied Mensch zu sein, konnte ich nicht eingeben, sondern habe mir das dann penibel alles rausgeschrieben. Und ja, also irgendwie war das immer schon so ein Thema bei mir, ja. Und als ich dann bei der Auskunft war, natürlich dann auch immer, sie haben eine schöne Stimme, wollen sie mich ihre Nummer geben? So, nein. Genau.
Das wäre ja auch mal interessant, ne, wenn man im Callcenter mit jemandem telefoniert, man hört ja nur die Stimme.
Genau.
Und gerade vielleicht, weil wir in dieser Branche sind, denken wir da noch viel mehr noch drüber nach. Aber man hat ja immer so ein Bild von jemandem mit einer Stimme. Aber wenn man viel in diesem Sprecherbereich arbeitet, weiß man ja manchmal Stimme und aus...
Klaffen dann doch manchmal ein bisschen.
Was jetzt nicht heißt, dass alle Leute hässlich sind mit einer schönen Stimme.
Kein bisschen.
Aber
sieht man ja an uns.
Genau. Nein. Nee, aber manchmal dieses typische Beispiel von irgendwie, oh, das ist die Synchronstimme von dem und dem, das habe ich halt.
Ja.
Die sieht aus wie ein Wurstfachverkäufer.
Ja, genau,
oder so,
genau. Ja, ja, ja. Das stimmt. Ja, das ist interessant. Also bei der Auskunft hat man natürlich, oder wir alle haben da irgendwelche Komplimente natürlich immer für die Stimme bekommen und da haben natürlich auch dann irgendwelche einsamen Leute angerufen, die dann die Nummern haben wollten oder so, ne?
Ja.
Ja.
War denn für dich auch wichtig, dass du mit der Stimme irgendwie was, wenn du jetzt im Radio warst, dass du das irgendwie nach außen bringst oder sendest oder mit der Stimme was, also wie soll ich sagen, irgendwie so eine Art Performance-Charakter, den du dann auch gesucht hast daran?
Ja, also eigentlich habe ich immer gedacht, ich finde, dass die Stimme sowas Wertvolles, sowas Individuelles, sowas Besonderes ist und ich wollte, oder mein Ziel war es, glaube ich, immer irgendwie unterbewusst Menschen damit zu berühren in irgendeiner Form. Ne, also das irgendwie, ich finde, Stimmen können halt wahnsinnig viel ausdrücken, also Stimmung auch machen. Und das fand ich immer sehr faszinierend. Und das wollte ich irgendwie weiter ausbauen. Das fand ich total schön.
Wann kam dir dieser Gedanke? Kurz nach Ariel oder später dann erst?
Ich glaube später erst. Also so bewusst wurde mir das dann erst tatsächlich, glaube ich, so mit dem Radio, dass ich dann gedacht habe, irgendwie als ich da beim Radio Köln war, dachte ich so, ja, irgendwie ist das schon was Schönes, aber das ist noch nicht so ganz das. Und dann bin ich auch zu RTL, dann kam ich zu RTL, habe dann da gearbeitet als feste Freie. Und war dann später in der Exklusivredaktion, erstmal als Redakteurin so und habe da gearbeitet und habe aber gedacht, ja, irgendwie, ich will wirklich mehr Stimme. Und dann kam
also auch mit deiner Stimme? Ja,
mit meiner Stimme.
Ja,
mit meiner Stimme. Und wollte das auch mehr ausbauen. Ich habe ja dann auch eine private Schauspielausbildung gemacht und das hat mich auch total fasziniert, wie das teilweise so ist. Also wenn man gewisse Körperübungen macht, dass die Stimme plötzlich tiefer geht oder wenn man sehr angespannt ist, dass die Stimme auf einmal so sich festhält und auf einmal dann doch so angespannt klingt. Und ich habe dann irgendwie so ein Bewusstsein dafür entwickelt. Und ja, das wollte ich irgendwie weiter ausbauen, genau.
Hast du da ein One-on-One privates Schauspiel gemacht oder war das eine private Schauspielschule?
Das war so eine Mischung. Das war so eine private Schauspielschule, die damals von Zweien gemacht wurde in Köln, in Nippes. Und da waren, glaube ich, 8 oder so in der Klasse. Und das war dann immer wöchentlich, fand das dann immer statt abends, in so Abendkursen. Genau, und das habe ich da gemacht. Und ich habe aber auch Einzelunterricht genommen zusätzlich bei anderen noch.
Und das war aufs Schauspiel oder auch auf Stimme jetzt?
Beides. Der eine Dozent, der ist
hat
selber
nur gesprochen, der andere hat immer nur...
Der hat auch Schauspiel gemacht, aber der war auch selber ein sehr guter Sprecher und von daher oder hat sehr viel mit seiner Stimme gemacht.
Naja, wow. Wie bist du denn daran gekommen? Muss man sich da auch bewerben und
ja, das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr so genau, wie ich da dran gekommen bin, dass ich glaube. Das ist
wahrscheinlich bei der Ausbildung gerufen. Wo kann man denn was mit der
Stimme? Ich weiß gar nicht mehr genau, weil damals konnte man es ja gar nicht so richtig googeln. Wahrscheinlich über irgendjemanden, den ich kannte. Der kannte jemanden wiederum, die dann wieder jemanden kannte oder so. Und
aber konntest du einfach reingehen und sagen, ich bin bereit zu zahlen, nehmen Sie mich auf? Genau. Oder war das auch mit auf?
Nee, das war, also man musste da schon mal, man musste da so 2 Szenen vorspielen, das hat man auch gemacht. Ja. So, und ja, das hat dann geklappt.
War das für dich denn da neu, irgendwas mal zu spielen, wenn du jetzt eher dieses Redaktionelle vor dir hattest? Die ganze
ja,
Zeit?
Das war schon eher neu. Das war schon eher neu. Das war für mich auch sehr ungewohnt.
Ja?
Ja.
Weil du vorher auch nie Theater in der Schule gespielt hattest oder so?
Ja, schon. Das hatte ich immer mal so ein bisschen gemacht, aber ich war immer sehr schüchtern. Ne? Also ich bin immer ein sehr zurückhaltender Mensch gewesen und immer sehr, schüchtern eben. Mhm. Genau. Und da muss man ja schon eher auch mal aus sich rauskommen können, nicht?
So leicht, ja.
Ja, leicht. Ein bisschen.
Obwohl, es gibt ja auch Leute, die komplett schüchtern sind immer noch. Du lernst ja auch viele Kolleginnen kennen. Welche, die sind dann so zwischen Tür und Angel, sehr leise, sehr schüchtern und lassen sich alles aus der Nase rausziehen und dann am Mikro, genau, jetzt spiel mal, dass du vergewaltigt wirst.
Ja, genau.
Was auch immer, ne?
Ja, genau.
Das finde ich immer sehr beachtlich, dass die das sehr gut trennen können miteinander irgendwie.
Ja, genau. Ja, es gibt halt die private Seite und die professionelle Seite, ne?
Wann hast du denn dann gemerkt, dass du auf dem richtigen Weg bist für dich? Dahin zu gehen, wo du willst. Peu à peu oder?
Peu à peu. Das hat sich so, es war, glaube ich, so ein schleichender Prozess. Es hat sich irgendwie immer alles mehr in diese Richtung entwickelt. Also ich habe dann Volontariat in Hamburg gemacht beim Bauer Verlag, also ein ganz großer Zeitschriftenverlag. Und da habe ich mich total unwohl gefühlt erst und habe mir gedacht, boah, nee, das ist überhaupt nicht mein Ding. Also es ist alles cool. Ich bin super dankbar, dass ich diesen Job habe, dass ich ein Volontariat habe, was bezahlt wird auch. Also es ist das ist ja eine Ausbildung auch, ne? Und ich wollte aber unbedingt noch was Fundiertes haben, in der Hand haben, dass ich weiß, okay, ne, habe ich einen Schein und so, ne? Und habe da aber auch schon immer diese Beiträge gemacht, die dann irgendwie mit Sprechen zu tun hatten. Also wenn es dann irgendwie um Online ging, um Interviews, war ich die Erste, ja, ich möchte das Interview gerne machen zum Beispiel. Ne? Und auf diese Weise habe ich dann wiederum verschiedene Promis interviewt, bin dann da hingefahren. Also das haben die natürlich dann alles da übernommen und haben mich dann da hingeschickt und so. Und so hat sich das dann immer mehr entwickelt. Und dann habe ich über einen Freund von mir aus Köln, also ich war in Hamburg, so einen Auftrag bekommen, dass ich so einen Werbejob sprechen sollte. Und der hat mich dann in ein Studio in Hamburg geschickt, wo ich dann halt da jemanden kennengelernt habe, mit dem habe ich dann da gearbeitet. Und der sagte dann irgendwie, ja, Hammer, willst du nicht auch mal hier synchron probieren? Wir machen auch synchron.
Kannst du das ganz kurz mal für uns einordnen? Ist das jetzt alles Jahre nach Auskunft und,
viele Jahre
und
nach
auch schon nach RTL?
Das war auch nach RTL, genau. Also genau, es war so, dass ich bei RTL auch ein Angebot bekommen habe, ein Volontariat zu machen. Und dann hatte ich halt quasi die Möglichkeit, mich zu entscheiden, in Köln zu bleiben oder nach Hamburg zu gehen. Und ich hätte halt auf die RTL-Journalistenschule gehen können und da dann eben mein Volontariat bei RTL machen können. Oder aber eben, wie gesagt, dann nach Hamburg. Und das war gar keine einfache Entscheidung, weil irgendwie wäre es ja, glaube ich, auch nicht so schlecht gewesen. So. Das ist auch eine gute Referenz im Endeffekt und so. Und dann dachte ich, naja, was mache ich jetzt? Und dann bin ich doch nach Hamburg gegangen, weil ich dachte, es ist bestimmt eine Chance, auch mal wirklich so die Heimat zu verlassen, mal wirklich raus und ganz andere Stadt, ganz andere Menschen, wo ich niemanden kenne, wo ich komplett auf mich gestellt bin und so. Und dann habe ich mich dafür entschieden.
Ja, aber Fräulein Schüchtern, das ist ja trotzdem eine große Überwindung. Ne?
Das stimmt. Ja, das war eine Riesenüberwindung. Das war total schwer für mich. Ne? Aber ich bin es halt trotzdem, ich habe es halt gemacht. Ich bin dann da durchgegangen. Weil ich irgendwie, ich habe mich immer so ein bisschen selber am Schlafittchen genommen und dachte so, irgendwie muss das jetzt mal sein und, ne, also komm mal aus dir raus.
Das
so. Ja, das war auch, es war wirklich eine schwere Zeit da in Hamburg, muss ich sagen. Aber als ich dann diese Leute im Studio kennengelernt habe, wurde es gefühlt ein bisschen leichter, weil ich halt gemerkt habe, da sind Menschen, die sind nett, mit denen kann ich klarkommen und mit denen habe ich auch privat dann mal was zu tun und so hat sich das dann entwickelt und dann habe ich da so meine ersten Sachen gesprochen und ja, dann fragte der mich auch, ob ich nicht mal auch schreiben möchte, so irgendwie mal so einen Film. Und dann habe ich halt irgendwie so einen ganz krassen Set-Movie, durfte ich dann
Synchronbuch. Ach, das waren auch Synchronaufnahmen, die du
da gemacht hast? Das waren auch Synchronaufnahmen, genau. Ah, ja. So alles verschiedene Sachen, also Synchron und auch mal irgendwie so ein Mini-Werbe-Radio-Job oder sowas. Ne? Und ja, dann habe ich diesen komischen Film geschrieben. Das ist, oh Gott, schrecklicher Film war das. Aber eine super Übung. Ne?
Ja, hey, das war aber dein erster Film. Das bleibt dir natürlich immer
im Gehirn. Das bleibt mir für immer in Erinnerung, ja.
Ich hatte damals, als ich dich kennenlernte, war ich überrascht, weil es war für mich als junger Synchronsprecher, weil du bist ja gefühlt schon immer dabei gewesen irgendwie, in den Studios kannte ich halt die üblichen SynchronregisseurInnen und dann war jemand plötzlich da, die Christiane, die irgendwie so etwa mein Alter ist, wo ich dachte, wie, die macht das auch schon? Und die macht das schon, vor allen Dingen machte sie das schon, du machst das schon lange, ne? weil ich gedacht habe, irgendwie, wer bei Splendid das macht, der macht das ja schon lange, der hat ja da irgendwie schon eine Erfahrung vorzuweisen irgendwie oder so. Aber da sehe ich ja jetzt, du hast ja schon sehr, sehr früh angefangen.
Ja, das stimmt, ja.
Also mit dem Schreiben.
Sehr klein angefangen, ne? Also wirklich.
Ja, bei Z, so, hast du ja gerade gesagt.
Bei Z-Movies. Bei Z-Movies, ja. So habe ich langsam im Alphabet rückwärts nach vorne gearbeitet.
Aber das hat dich nicht abgeschreckt, ja, diese, weil du ja so ein bisschen einerseits bei RTL und bei, wo war es vorher, beim Radio Köln auch gesagt hast, nee, das wird mir dann jetzt zu lange dauern, ich will eigentlich was anderes mit Stimme machen. Dann so ein Synchronbuch zu schreiben, da sitzt du ja, wenn du das zum ersten Mal machst, 3 Wochen dran gefühlt. Ne?
Richtig lange, ja. Ich weiß nicht mehr, wie lange ich daran saß, aber es war sehr lange. Das Gute war damals natürlich auch bei diesem Z-Film, diesem schrecklichen grauen Film.
Sag doch mal, wie er heißt, das musst du doch noch wissen, oder? Damit alle das jetzt nachgucken können.
Okay, Black Devil Doll.
Black Devil Doll.
Black Devil Doll,
oh Gott.
Also okay, jetzt alle bitte googeln und sich eine Meinung bilden.
Ich habe eine Puppenphobie, ich kann überhaupt nicht mit Puppen anfangen.
Ganz, also wirklich, der Film, ich weiß auch nicht, ob es den noch gibt, ich hoffe nicht. Ich hoffe, es gibt ihn nicht mehr.
Die haben den einfach vernichtet.
Ich hoffe, er ist verbrannt worden oder so. Es ist wirklich ein ganz, ganz,
ja,
ganz
schrecklicher Film. Du hast den Film ja nicht gemacht, du hast ihn ja wahrscheinlich besser gemacht.
Auf jeden Fall, das ist ein total super, das ist ein Blockbuster geworden jetzt. Der Blockbuster vor dem Herrn.
Hast du auch mitgesprochen selber?
Ja.
Ja, guck mal, dann ist er auf jeden Fall besser geworden.
Da habe ich eins von diesen Mädels, da sind so Mädels dabei und so und naja, kann man sich so, den Rest kann man sich denken, eine Puppe.
Ja, klar. Und ein Mädel, das endet nicht gut für
Mädels. Und mehrere Mädels und die Puppe wird zum Leben erweckt und na.
Nee, aber wie hast du das durchgeboxt?
Ach so, wie ich das durchgeboxt habe, genau. Also ich habe, ich weiß auch nicht, ich habe einfach so dieses Feuer gehabt. Ich habe gesagt, ich will das jetzt machen. Ich will unbedingt in diesem Bereich arbeiten. Das ist wirklich, ich kann das nicht alles erklären. Das ist ein innerer Antrieb gewesen, so ein inneres Feuer. Also mir hat einfach diese ganze Branche hat mich so fasziniert und so gepackt. Und ich war, also dieses Studio, ich bin heute immer noch, ich liebe es, in Studios zu sein, so wie hier zum Beispiel. Ja, ich bin so, ich finde, das ist so eine cleane, so eine schöne Atmosphäre. Es ist irgendwie ein toller Klang. Es ist irgendwie meistens schön. Irgendwie keine absteigen oder so, die meisten jedenfalls nicht. Und es ist irgendwie eine schöne Atmosphäre, ich fühle mich da wohl, ich finde die Menschen eigentlich fast immer total toll und so und es ist irgendwie ein schöner Austausch. Ja, und da habe ich mich da hingesetzt und gesagt, ja, das ist jetzt hier mein Ding, ne, ich mache das jetzt und ziehe das durch. Das habe ich dann auch gemacht und dann habe ich noch so einen anderen Film geschrieben und einen Korrektur geschrieben von einer anderen Autorin, weil der irgendwie nicht funktioniert hat, so synchron, weil der festgestellt hat bei den Aufnahmen, dass da nicht synchron ist, sondern einfach nur irgendwie bei Google Translate und dann so da drauf und dann habe ich das irgendwie auch übersetzt. Und synchron geschrieben und das hat dann auch gut geklappt. Und dann kam eine ziemlich große Anfrage von Warner sogar, also an dieses Studio, nicht an mich, sondern an dieses Studio. Und die haben dann eine Serie denen gegeben, die finde ich bis heute, die feiere ich bis heute super, die heißt Best Ad, also Best, der beste Ad, also ED, Ad. Mhm. Und das haben die als Auftrag bekommen. Und da habe ich mir dann mit meiner Freundin Julia diese Synchronbücher geteilt. Dann haben, also das sollte eigentlich aus einer Hand sein, aber weil das
mehrere wirklich, Folgen, kurze Produktionszeit geht dann einfach nicht.
Genau, richtig. Und es war, also war eine große Serie, so eine Zeichentrickserie, die war auch richtig anspruchsvoll, weil da immer so Wortspiele drin vorkamen. Und es ist so ein Eichhörnchen und ein, was ist das, ein Hund? Ich glaube, der Ed ist ein Hund und der Buddy ist ein Eichhörnchen. Die leben zusammen und sind wie so ein bisschen so wie so ein Paar, aber so der Buddy ist immer so der Vernünftige und der Ed ist der Verrückte und ganz lustig. Also wirklich eine total schöne Serie. Und da haben wir dann da gesessen und haben dann zusammen diese Serie geschrieben, bei ihr zu Hause am Tisch und haben uns da gegenseitig, haben die Krise gekriegt, weil es so schwierig war für uns, weil wir ja natürlich keine Routine hatten. Aber wir haben uns da durchgekämpft und haben auch beide so eine kleine Rolle da drin gehabt noch. Und das war super besetzt mit sehr guten Sprechern. Patrick Bach hat da mitgesprochen und Tim Kreuer und so. Also es waren richtig tolle Sachen, ja, und so kam das dann irgendwie, dass ich dann immer mehr gemacht habe in dem Bereich.
Wie hast du denn dann für dich beim ersten, beim zweiten Buch und vielleicht auch noch beim dritten überhaupt Wovon hast du gezehrt? Von welcher Erfahrung, wie man jetzt auf Lippe schreibt, wie man jetzt konkret genau übersetzt, was das überhaupt bedeutet,
ich hab ganz
einzutragen,
viel,
on-off und so weiter?
Ich habe sehr viel zugeschaut. Also erstmal habe ich mir ganz viele Synchronbücher vorher angeguckt, die er mir gegeben hatte von dem Studio. Und ich habe da, glaube ich, auch so ein Gefühl für immer gehabt schon. Also ich habe vorher auch immer schon Filme geguckt und habe gesagt, das sieht aber gar nicht, das passt ja gar nicht irgendwie, wenn die da manchmal gibt es ja diese alten Filme, die nicht wirklich synchron sind. Ne? Also da habe ich mir dann einfach die technischen Sachen, habe ich mir halt aus diesen Büchern geholt und habe gesagt, okay, da steht jetzt on, off, okay, Klammer auf, on, Schrägstrich, off, Klammer zu, so, okay, so geht das dann. Und Pausen sind halt das und das kann man sich ja dann merken. Und
ja, das ist ja nur so ein Glossar, klar, genau, natürlich, genau. Ich wusste jetzt nicht, ob du jemanden da, der dich da rangeleitet hat oder ob die nur gesagt haben, hier, Black Magic Doll, mach das mal.
Ja, genau, Black Devil Doll.
Black Devil Doll.
Black Magic Doll, fast das Gleiche. Genau, also das war aber tatsächlich, bei diesem Film war das wirklich so, mach mal hier, bitteschön. Ja. Guck mal, wie du klarkommst.
Du kannst den Film nur verbessern.
Und egal, was du machst. Und wenn du nur einfach immer 100.000 Mal das gleiche Wort schreibst, es wird besser auf jeden Fall. Ja. Wow. Nee, genau, also das war so, ist tatsächlich so learning by doing. Und es war natürlich auch schlecht, also ganz ehrlich, also was ich da, keine Ahnung, wenn ich das heute mehr.
Nein, das war alles super, das war alles richtig gut. Aber du hast dann schon sehr früh wirklich parallel die Schiene gefahren, Sprecherin und Synchronbuchautorin. Ja. Regie war da noch nicht so
Regie
mit drin.
Regie war noch nicht mit drin.
Wie hast du für dich die Balance geschafft zwischen Sprecherin und Synchronbuchautorin, dass du gesagt hast, jetzt, weil Synchronbuchautorin nimmt so viel Zeit in Anspruch, ne?
Ja, das
und
stimmt.
Ist natürlich nicht so geil bezahlt, wie wenn du mal eben für 20 Minuten eine Werbung für L'Oreal einsprichst.
Das stimmt
oder so, ne?
Allerdings, ja, genau. Tatsächlich hat sich das bei mir immer irgendwie so ergeben. Also es war immer so, wenn ich geschrieben habe, dann kamen irgendwie kaum Sprecheranfragen. Und wenn ich dann auf einmal nicht geschrieben habe, dann kamen auf einmal ganz viele Sprecheranfragen rein.
Ja,
ich weiß nicht, warum das so war, aber meistens war es so. Also,
man muss sich Glück auch erarbeiten.
Ich weiß nicht, ob es daran liegt, aber also das hat sich irgendwie so ergeben. Und ich meine, wenn ich jetzt ein Synchronbuch schreibe, dann sitze ich ja jetzt nicht, also bei manchen Serien schon, von morgens bis abends und habe keine Pause, aber man kann ja dann trotzdem auch mal zwischendurch ins Studio und irgendwie was reinsprechen. Klar. Das geht ja schon. Also das habe ich dann auch manchmal gemacht.
Ich habe es halt damals gemerkt, bei den Synchronbüchern, die ich geschrieben habe, dann kannst du halt kein Hörbuch annehmen oder
nee,
so.
Das, das,
halt,
ne? Das, sowas nee, nee,
geht
das
geht halt
ist,
einfach okay, gar nicht. Ne? Und wenn du dich irgendwie vielleicht für eine Reihe verpflichtet hast und genau dann kommt der Teil,
ja,
dann ist halt einfach scheiße zu jonglieren.
Total, das ist total, das stimmt, ja. Aber das hatte ich bisher zum Glück nicht.
Du warst natürlich auch noch in der komfortablen Situation damals, du hattest noch kein Kind, ne, und so weiter.
Ja, genau, also, ich konnte halt einfach komplett all in gehen und mich da wirklich reinfuchsen und das dann auch machen. Ne?
Meine ersten Synchronbücher habe ich teilweise echt, also da habe ich von 21 Uhr bis 1 Uhr nachts geschrieben, weil es halt einfach tagsüber sonst nicht möglich war, ne, irgendwie.
Ich finde das, also das ist auch so eine Motivation, die ich so habe, als ich, wir haben ja auch die Freude gehabt, zusammen Serien zu machen, aufzunehmen, wo du ja auch in meinen Serien mitgesprochen hast und also das ist einfach das tollste Gefühl, wenn du irgendwie dann da im Studio sitzt und du siehst, das, was du geschrieben hast, da kommen jetzt irgendwelche super coolen Sprecher und sprechen das, was du geschrieben hast und es passt und es klingt geil und es sieht geil aus und am Ende hast du dieses fertige, weißt du selber, wie es ist, du hast dieses fertige Produkt und du guckst dir das an und denkst so, das hab ich gemacht, was? Also wir zusammen natürlich,
aber ich verstehe,
so,
was meinst.
Ich habe da gesessen, ich weiß noch genau, wo ich bei diesem Wort, bei diesem Satz, bei diesem Take, den ich geschrieben habe, was ich da für Gedanken hatte, wie ich da versucht habe, diese perfekte Lösung zu finden, dass es passt und so. Also vor allem natürlich auch bei Songs, die dann synchron sind. Ne? Hier bei Harvey Street Kids, die wir gemeinsam gemacht haben, wo dann ja auch viele Lieder sind, oder bei Hotel Transylvanien, ne? Wo ich auch viele Lieder geschrieben habe. Das ist dann einfach das tollste Gefühl, wenn dann die SprecherInnen da im Mikro stehen, das singen und ich denke so, oh, ja, es ist toll, es passt.
Ich habe mir halt auch viel Mühe geben wollen bei den Produktionen, die ich gemacht habe, weil ich halt immer mich geärgert habe über schlechte Synchronisation. Und deswegen habe ich mir geschworen, wenn ich das selber arbeite, dann will ich es auch richtig gut machen.
Ich auch,
Und gerade Songs finde ich so schade, wenn man irgendwelche Songs in Animationsserien hört, die nicht mal versucht, irgendwie die Metrik zu treffen oder einen Reim reinzukriegen.
Genau
irgendwie
das.
So, ne?
Ja.
Und dann ist es halt irgendwie auch nicht mal richtig auf Lippe. Aber es stimmt, bei den Harvey Street Kids, da, bei Transylvania habe ich nicht mitgemacht, aber die Harvey Street Dinger, die waren wirklich sehr schön. Du konntest ja leider nicht die Regie bis zum Ende machen, ne?
Genau, ja.
Aber es war trotzdem sehr, sehr, sehr schön, auch bis zum Ende das.
Ja, aber ich habe die erste Staffel habe ich ja komplett gemacht und bei der zweiten Staffel musste ich ja dann aus gesundheitlichen Gründen dann zwischendurch dann aussteigen. Was mir echt das Herz gebrochen hat, weil ich es so geliebt habe.
Das ist so ein bisschen das eigene Baby dann, ne?
Ja, total. Das ist echt schwer gewesen. Ja. Aber da kam das andere eigene Baby und das war dann so ein bisschen schwierig. Und da muss ich das echte eigene Baby dann dem anderen eigenen Baby vorziehen.
Ich finde auch dieses Phänomen schön, was du eben ansprachst, dass man an einem Take manchmal so lange dran grübelt, ja, und so lange sind. Manchmal verlasse ich den Schreibtisch und sage, nee, ich muss jetzt, ich gehe jetzt erstmal gerade, ja, in den Blog und ich lasse, ja, mir das mal irgendwie, und du ratterst, ja, und ratterst und bist manchmal wirklich, auch wenn es blöd klingt, aber an irgendwie 12 Worten bist du in einer halben Stunde beschäftigt.
Voll, genau.
Und das, im Studio ist es dann so, ja, ja, okay, take it sofort, ja, durch, genau, Ende. Ja,
genau, danke, tschüss.
Das also ist so krass. Nicht lieblos, aber ja, ja, es funktioniert, weiß, dann sofort. Ja, ne?
Genau, aber das ist halt die Kunst, ne? Ja. Und das ist natürlich auch wiederum etwas, was mir, also das wirst du wahrscheinlich auch bestätigen können, als Sprecherin und als Autorin und Regisseurin total hilft, diese ganzen Situationen einschätzen zu können und alle Seiten zu kennen. Also ich weiß als Sprecherin halt, wie es ist, wenn jemand in der Regie sitzt, der dieses Buch geschrieben hat, wie der sich fühlt, wenn das dann passt. Und dann, das ist so, das habe ich dann auch öfter mal so erlebt, dass dann der dann so sagt, boah, ja, hat gepasst, ach toll. Schön, und so. Ja, und ich so, ja, ich fühle das so sehr, ich fühle das so, weil ich weiß, wie es ist teilweise, wie du schon sagst. Dann sitzt man da, doktert an so einem Satz ewig lang rum. Was ich auch manchmal habe, ist, dass ich dann so denke, mir fällt es nicht ein. Und dann laufe ich einmal in der Wohnung rum und dann fällt es mir in der Wohnung ein und dann setze ich mich hin und dann passt es.
Und dann denkst du, warum habe ich das nicht,
genau,
vorher? Das ist doch das Einfachere.
Genau das, schon bei, ja, ja, genau. Ja.
Nee, es stimmt, es ist auch dann sehr schön, wenn Regisseur oder Regisseurin wirklich auch offen sagt, ja, ich habe mir das und das gedacht, es wäre super geil, wenn das irgendwie klappt.
Ja.
Und dann denke ich, ja komm, das versuchen wir jetzt auch, ja, hinzukriegen. Genau. Und dann der Cutter sagt, ja, einfach so, ja, sprich vielleicht ein bisschen nach der, auf die 5 oder,
ja,
so.
Ja, genau, genau.
Am Ende klappt es wirklich sehr schön.
Ja, es ist so eine schöne Teamwork, finde ich. Ne? Mhm. Ja, auch dieses Thema Loslassen. Ne? Loslassen ist so in allen Bereichen des Lebens ja, glaube ich, auch wichtig, dass man manches einfach so let go, komm, wird schon, so. Dass man sich nicht verkrampft. Weil
was brauchst du dafür, damit das bei dir funktioniert?
Dass ich loslassen kann?
Ja, genau.
Auf jeden Fall innere Ruhe, Entspannung, ein gutes Gefühl, also auch körperliche Gesundheit. Also ich brauche auch meinen körperlichen Ausgleich, meinen Sport zum Beispiel. Das hört sich jetzt blöd an, aber es ist auch etwas, ich mache ja gerne so Kopfstand, Handstand-Geschichten und so. Und ey, wenn ich mich einfach mal auf den Kopf stelle, so, das ist für mich, dann fließt es einfach andersrum und dann fühle ich mich anders. Und dann habe ich eine andere Präsenz. Dann habe ich mit meiner Stimme eine andere Präsenz. Und auch von meinem Kopf her und kann anders loslassen, als wenn ich mich jetzt immer nur gräme und mir Sorgen mache. Es gibt natürlich viele Sorgen im Leben, die man so hat. Aber das schlägt sich natürlich auch nieder. Und ich finde dann auch so eine Seelenhygiene wichtig. Ne?
Du bist also auch sehr, sehr, du lebst sehr bewusst. Ne?
Ja,
das weiß,
ja,
ich,
ja,
auch.
Ja.
Glaubst du, dass du das musst für dich? Oder glaubst du, dass es ist einfach die Art, wie jeder es auch tun sollte?
Also ich bin nicht so ein Freund davon zu sagen, was man so tun sollte oder lassen sollte. So, ne? Also wer ist dieser Mann, kann man ja fragen. Ne? Wer ist eigentlich dieser Mann mit einem N? Was will der eigentlich? Ne? Also ich kann nur sagen, für mich funktioniert das am besten. Weil also mein Körper ist ja nur das Instrument, das, ne, weißt du ja. Und es ist ja so, wenn mein Körper sich nicht gut fühlt und wenn ich irgendwie Druck habe oder mich beklemmt fühle, dann hört man das und dann merkt man das in meiner Art zu arbeiten, ob ich jetzt schreibe oder Regie führe. Wenn ich da verkrampft irgendwie in der Regie sitze und irgendwie nur sage, ach ja, ich weiß auch nicht, ich habe irgendwie Gedanken, Karussell XY, dann kann ich ja den jeweiligen Sprecherinnen und Sprechern am Mikro nicht das mitgeben, was ich eigentlich vermitteln möchte. Ne? Und ich finde, deswegen ist es, also mir ist es wichtig, dass ich auf allen Ebenen für mich sorge, damit ich das bringen kann, was ich bringen möchte, um auch meine Leistung bringen zu können. So.
Wie viele Stunden am Stück Regie kannst du machen, ohne dass dir der Kopf raucht oder dass du sagst, jetzt bin ich auch raus aus der Konzentration?
Also bisher habe ich keine Grenze gemerkt. Ich habe ja
schon an Heiligabend bisschen.
Also da, nee, das ich weiß nicht, da habe ich, also ich habe ja mal so Doppelschichten gemacht.
Wie sehen Doppelschichten aus? Wie lange?
Geht dann morgens um 9 los, dann bis 18 Uhr mit einer, glaube ich, halben Stunde Mittagspause und dann nochmal ab.
Mittagspause um 18 Uhr.
Nee, Mittagspause, also
mit, zwischendurch, genau, okay. Ja.
Und dann hast du nochmal so eine, vielleicht noch eine halbe Stunde, Stunde und dann geht's nochmal in die Abendschicht, so bis 22, 23 Uhr. Das habe ich super gerne gemacht. Also ich habe da einfach mich total wohl gefühlt. Ich kann nicht sagen, dass ich da irgendwie überfordert gewesen wäre.
Hat aber halt gepasst auch in deine Lebenszeit.
Es hat gepasst, ja. Also jetzt natürlich, wo ich Mutter bin, ist das natürlich eine ganz andere Geschichte. Da könnte ich das natürlich nicht machen. Ne? Aber zu dieser Zeit war das total super. Also es ist, diese Arbeit laugt mich überhaupt nicht aus. Also bisher nicht. Keine
Weil
Ahnung.
Es dir weiterhin so viel Spaß macht.
Ja, ja, also wenn ich etwas liebe, dann das. Ne? Also so das ist wirklich, ich brauche da kein Hobby oder sowas. Also wenn ich das machen kann, ich liebe es einfach. Ich liebe es, Regie zu führen. Ich liebe es auch zu sprechen. Ich liebe es zu schreiben. Das sind so diese drei Bausteine. Ach, ich weiß nicht, die erfüllen mich einfach.
Ja.
Also das ist so richtig so, ha, schön. Umarme.
Hast du die anderen Dinge denn zum großen Teil dann abgelegt? Du hast ja auch eine Zeit lang mal so ein bisschen gemodelt und auch geschauspielert. Ist das eher in den Hintergrund?
Ja, das ist im Hintergrund, ja. Das ist nicht, das habe ich ja mehr so hobbymäßig auch gemacht. Also das Modeln.
Naja, gut, Hobby. Warst du nicht sogar in, in Düsseldorf im Kaufcenter, ja, so ja. irgendwie groß auf,
ja, ja, ja gut, da stimmt. war ein Riesenposter mit mir drauf, ja, ja okay, aber das war ja, schon mein Hobby.
In den Shadow-Arkaden da.
So, ja, siehst du, ja, ja. da hüpftest du doch da auf dem Poster irgendwie ja, durch die Gegend. Ja, habe ich doch gesehen, als ich aus dem Parkhaus rausgekommen.
Stimmt, ja, hast recht, ja. Ja, das habe ich mal zwischendurch so gemacht, irgendwie okay. so ein bisschen, aber
hast du mal mitgenommen.
Ja, das macht ja auch, das ist ja auch schön, ich mache auch immer noch ganz gerne mal Fotos, das macht ja auch Spaß, sich auch darüber so ein bisschen auszudrücken und Stimmung, das ist auch wieder so ein Stimmungsding. Man kann ja auch darüber, über einen Gesichtsausdruck kann man ja auch viel vermitteln oder über Körpersprache und so. Das finde ich schon schön. Aber das ist jetzt nicht das, was mich immer erfüllt und das ist jetzt auch nicht, was ich für immer machen kann. Also, wenn ich alt und grau bin.
Ach ja, komm, da kannst du auch, weiß nicht, hey, machen wir halt beim Hörakustiker für irgendwie ein Hörgerät.
Okay.
Machen wir ein Foto super, von dir oder so.
Auch schön, ja.
Wie du aus dem Hörakustiker raushüpfst.
Ja, gedreht habe ich ja auch einiges, aber jetzt ich habe einen Spielfilm gedreht, das war auch richtig toll. Da habe ich eine Frau im Rollstuhl gespielt, die seit 11 Jahren im Rollstuhl sitzt, also alles im Rollstuhl quasi.
Aha.
Das waren auch sehr viele Drehtage und so, das war auch richtig toll. Nur ich finde das halt insgesamt, ja, also das gibt mir einfach nicht so viel wie die anderen drei Sachen.
Ja, ist also, okay.
Ja, ne? Genau, ja.
Wann hast du denn mit der Regie begonnen, wenn du erstmal nur geschrieben hast? War das auch schon nach Hamburg? Und wann bist du überhaupt dann wieder zurückgekommen?
Ich bin
aus dem Norden, von der Perle. Ja, mit dem Kudder durch den so Rhein.
Mit dem Mutter durch den Kudder. Warte mal, ich war von 2008 dort bis 2008 bin ich dahin, bis 2010 das Volontariat. Und dann bin ich, glaube ich, noch 1,5 Jahre da geblieben. Und dann bin ich nach Köln gekommen.
Und da hattest du schon wie lange so in der Synchronbranche gearbeitet?
Ja, da habe ich so seit 2008. Ja.
Und warum hast du gesagt, ich gehe wieder zurück nach Köln?
Das hat sich auch ergeben. Ich habe ein Wohnungsangebot in Köln bekommen. Ich habe eigentlich in Hamburg eine andere Wohnung gesucht.
Ach.
Und hatte dann tatsächlich ein Shooting, aber weil wir beim Thema Fotos wären, in Köln im Mediapark.
Aha.
Und der Fotograf wohnte im Mediapark. Und dann habe ich irgendwie gedacht, boah, voll die tolle Wohngegend hier. Voll schön. So hier mit dem Teich und so. Und er so, ja, zieh doch her. Ich so, sehr witzig. Gibt's da keine Wohnung? Und der so, ja, auch, weißt du was? Ich hänge mal einen Zettel auf ins Treppenhaus. Kannst du mir einen schreiben? Wenn du eine Wohnung suchst, machst du. Habe ich das gemacht. Und habe geschrieben, so, ja, 2-Zimmer-Wohnung. Weil ich habe halt keine Wohnung in Hamburg gefunden. Ich habe gesucht und gesucht und ein halbes Jahr lang. Und
es wolltest du dann nicht pendeln jeden Tag, ne? Von Köln nach Hamburg.
Ja, ich dachte, ich wollte ja eigentlich in Hamburg bleiben. Ich erst mal so eine Zeit lang. Ja, und dann habe ich das gemacht mit dieser Wohnung und 2-Zimmer-Wohnung und so. Und dann hat mich ja tatsächlich so ein paar Tage später damals mein Vormieter dann angerufen. So, ja, ich ziehe nach Hamburg übrigens. Also, wenn Sie wollen, können Sie sich die Wohnung angucken.
Ach, mega.
So eine krasse Fügung, ne?
Habt ihr getauscht?
Nee, das nicht. Ja. Aber ich hatte ja keine Wohnung. Ich war damals bei meiner Freundin untergekommen in der WG und habe dann, ja, also deswegen, weil ich einfach wieder eine eigene Wohnung haben wollte, genau.
Bist du jemand, der dann denkt, komm, ich glaube, das soll jetzt sein?
Mhm.
Ja, also denkst du so ein bisschen, bist du auch abergläubig oder?
Das nicht so, aber ich habe manchmal, also ich bin jetzt auch überhaupt nicht esoterisch, aber ich glaube, bei manchen Sachen darf man einfach so den Fluss so fließen lassen, den Flow sich hingeben. Also wenn das dann so, das war voll das Zeichen, dachte ich so. Ich habe so empfunden. Ne? Zeichen sind ja auch immer die Sachen, oder Zeichen sind ja immer dann da, wenn man sie auch sieht und erkennt.
Wenn man sie
als
zulässt,
solche, klar. Immer, genau, wenn man sie als solche zulässt. Und ich habe halt gedacht, okay, der zieht nach Hamburg, ich könnte jetzt nach Köln ziehen. Und der hat eine Wohnung im Mediapark und das war die Wohnung unter diesem Fotografen, direkt unter dem. Und ich dachte so, okay, ich meine, das spielt jetzt keine Rolle, ob das jetzt da ist oder da ist, aber das war halt direkt über dem Ententeich, direkt da, wo ich gedacht habe, ey, das wär's doch, so voll schön. Und dann habe ich die auch bekommen, ne? Und dann dachte ich, ja, dann ziehe ich jetzt mal nach Köln.
War es dann für dich schwierig, hier nochmal neu Fuß zu fassen, weil du ja die andere, weil das so im Sprecherbusiness gibt's ja schon so ein bisschen die kleinen Inseln, ne? Ja. Hamburg, Berlin, München.
Ja, ja. Das war schon schwierig, ich hatte gar keine Kontakte hier erstmal. Ich musste irgendwie ganz neu anfangen.
Meine Eltern, den Enten gesprochen?
Ja, nur mit den Enten. Hallo, liebe Enten. Quark. Ja, genau. Und meine Eltern wohnen ja in Meerbusch und in Köln hatte ich jetzt nicht so viele Kontakte, also schon aus der Schauspielzeit noch, aber ich musste erstmal gucken, dass ich beruflich hier irgendwie an Land komme. Und da habe ich dann erstmal Klinken geputzt natürlich und mich überall vorgestellt und immer angerufen und Mails geschrieben und mich beworben. Und dann habe ich irgendwann mal, kam es irgendwann, dass ich bei Splendid dann die Chance bekommen habe, dann meinen ersten Probefilm sozusagen zu schreiben. Und da waren die dann auch ganz überzeugt. Und ja, also da habe ich damals auch noch nicht selber die Regie geführt. Und dann kam immer so der ein oder andere weitere Film dazu.
Wie war das für dich damals? Wenn ich mich jetzt in irgendwelchen Studios in Hamburg oder so nochmal akquisemäßig neu vorstelle, dann wollen die natürlich Demos haben, ist ja klar, aber dann wollen sie halt manchmal auch irgendwie so, habe ich das Gefühl, wollen sie trotzdem immer noch mal auf Tuchfühlung gehen durch irgendwelche bestimmten Nachfragen oder Probeschalten oder Probedemos, ob ich denn doch irgendwie ob ich nicht einfach ein Hallodri bin oder welche Erfahrung ich habe. Wo ich denke, ja, guckt doch einfach auf der Webseite. Ihr seht doch, was ich schon alles gemacht habe. Und ihr habt doch, wenn ich euch doch sage, ich bin 38 Jahre alt und mache das seit 15 Jahren oder sowas, da kann dir doch davon ausgehen, dass ich es kann oder dass ich es will eigentlich oder was auch immer. Ne? Aber ich habe manchmal echt das Gefühl, nicht immer, dass ihr aber wirklich nochmal sagen, ja, das jetzt machen wir erstmal, vielleicht kommen Sie mal für einen Probejob vorbei. Mm. Ich möchte mal so eine Probe aufnehmen. Wir können Ihnen noch 50 Euro geben dafür.
Ja, ja, also, genau.
Da habe ich keine Zeit für,
nee,
Leute.
Nee, das geht nicht.
Aber das war das in Köln, bist du in Köln auf ähnliche Probleme gestoßen damals?
Nee, das tatsächlich nicht. Also das nicht, also da ging das eigentlich so.
Das ist ja
also
schön. Da hab
ich so die
Lob
Chance
für uns
bekommen.
Kölner.
Lob für uns Kölner ist ein Kulturleben, ja. Kulturleben.
Du kannst sprechen, ihr kommt uns vorbei, ich am Mikrofon.
Kannst du ja, kannst du am Handy rein.
Ja, bring den Enten mit.
Ja, richtig. Quack, quack. Quack, quack. Genau. Warum denn nicht?
Bist du Karnevalsjack?
Nee.
Nee, ja nicht?
Nee, ja nicht.
Nee? Ich, also, ich finde Karneval super, ich bin ja Kölsche Jung. Mhm. Aber ich finde es nur gut, wenn ich auch hier bin. Und wenn ich sage, okay, Karneval, let's go. Ja. Wenn ich hier bin und ich habe kein Zicke und ich habe keine Lust, dann bin ich auch lieber außerhalb. Dann sage ich, nee, dann muss ich jetzt...
Aber man muss auch hier nicht gönnen, ne?
Ja, ja, ich gönne das jedem. Ja, ja, jeder soll singen, ein Level und Level lasse und jeder soll singen, Jack, aus Level. Aber ich sag, wenn ich dann habe ich auch wirklich ja nichts damit am Hut. Dann möchte ich auch lieber ja nichts von hören und so. Da habe ich Singst du auch? Also ich meine, wenn du die Songs selber schreibst und sowas.
Ja, dann singe ich die natürlich mit, ja. Also.
Und wie Ariel halt, ne?
Genau. Mit
wunderschön. Obwohl Ariel da keine Stimme gehabt teilweise.
Ja, ich weiß. Am Ende nicht, aber sie hat ja dann irgendwie.
Ja, irgendwie hat es dann wieder.
Mit Fabius und dem Krebs, wie heißt er nochmal, Sebastian.
Ja.
Genau, hat sie ja immer gesungen. Ja, also ich singe jetzt nicht professionell. Also ich denke, ich kann schon Töne treffen. Ich habe auch in der einen oder anderen Produktion mal so Songs mitgesungen. Aber ja, also ich
finde. Wen hast du bei Harvey denn eigentlich gesprochen?
Die Frufru.
War das die mit der, nicht die mit der Schleife, also nicht die da.
Nee, das war ja...
Ich rufe diese Feine, diese Schöne,
ja,
die Feine
diese,
da.
Ja, diese Affektierte, die etwas arrogante Affektierte.
Hast du die dann bis zum Ende gesprochen dann oder musstest du es auch abgeben?
Nee, die habe ich nicht, weil ich ja, wie gesagt, aus gesundheitlichen Gründen gar nichts mehr konnte. Eigentlich konnte ich ja nur liegen und nichts anderes mehr tun. Also vielleicht noch irgendwie sagen, ich möchte ein Wasser haben, aber das war es dann auch.
Trinken konntest du es dann leider nicht mehr.
Trinken konnte ich leider nicht mehr, nee, genau. Aber da war sie aber auch, glaube ich, gar nicht mehr so oft da drin. Also ich glaube, da kam sie nur noch so ganz selten vor.
Ja. Du warst auch mal bei mir im Studio, hast was gesprochen. Ich glaube, zweimal in meinem allerersten kleinen Studio und dann nochmal in meinem zweiten. Beim ersten Mal haben wir irgendwie Anime aufgenommen.
Ja.
Das weiß ich noch. Ja. Und ich weiß noch, erinnere mich noch an einen so ein. Man hat ja manchmal so von einer Produktion noch so einen Take oder einen Namen im Kopf.
Ja, was hast du
da? Und da erinnere ich mich daran, dass wir, glaube ich, 85 Alternativ-Takes aufgenommen haben. Von dir, wie du rufst. Ich glaube, du hast deinen eigenen Namen gerufen oder den Namen deines Anime-Kompanen. Du hast immer gerufen, Yuki-kun, nein!
Ach.
Und dieses Yuki-kun, wir wussten nicht, auf welcher Silbe wir betonen mussten.
Ja,
und dann haben wir Yuki-kun, Yuki-kun, Yuki-kun. Wir haben es irgendwie 88 Mal genommen und halt den Kunden weitergeschickt und gesagt, hier, wir wussten nicht, was mit Yuki-kun ist.
Ja, Yuki-kun, stimmt. Siehst du, das hatte ich jetzt gar nicht mehr im Kopf, aber ich kenne das.
Ich weiß auch noch, dass das eine Produktion war, die, da haben wir länger gebraucht, als Kunde gerne gehabt hätte.
Ja.
Weil es hieß irgendwie, ja, das sind 50 Takes, aber die Hälfte davon sind Laute. Ja. Aber es waren irgendwie nur 3 Laute. Und
es waren nur Texte.
Es waren nur Texte.
Ja, genau, es waren richtig lange Texte auch, das weiß ich noch.
Ich weiß leider nicht mehr, was das war.
Ich auch nicht.
Aber du hast jemanden gespielt, die war dauernd in irgendwie so einer Bubble, in so einer
Blase
irgendwie drin. Halt Anime, ne? So ein bisschen
Anime halt.
Fantastisch immer.
Kann man nicht so ganz nachvollziehen manchmal. Aber.
Und einen anderen Job, da hatte ich dich für empfohlen, da habe ich mich der Anfrage bekommen, einen Explainer zu sprechen, einen animierten Explainer, der aber auch irgendwie so ein bisschen Lip-Sync war.
Mhm.
Und ich war irgendwie ein Raumschiff.
Du warst das Raumschiff.
Pilot. Ich war der Raumschiff-Pilot, glaube ich. Du warst das Raumschiff. Du warst
ich
der Computer,
war das
Raumschiff.
Ne? Ja, stimmt. Ich
du sollst der Computer sein.
Der Computer
und musstest die ganze Zeit immer so sprechen, irgendwie so. Das war auch schön. Das haben wir auch gemacht.
Ja,
also, das habe ich nie zu sehen bekommen, dieses Projekt, leider.
Schade eigentlich, ne?
Und kurioserweise haben die mich damals noch, die hatten mich gebucht als Stimme für dieses animierte Ding. Mhm. Und dann haben die sich irgendwie meine Webseite angeguckt, als ich das schon gesprochen habe, und gesagt, Herr Borgert, wir haben das jetzt animiert. Und dann haben wir ihre Webseite gesehen und wir haben gemerkt, sie sehen total aus wie zufällig die Person, die wir, diese Comic-Video, die wir animiert haben. Und wir brauchen noch ein Stück Realfilm daran. Wollen Sie das spielen? Und da habe ich tatsächlich auch noch, musste ich in den Telekom-Shop gehen und irgendwie da noch was dann als Schauspieler spielen.
Wie witzig.
Und das war dann auch irgendwie ziemlich cool, weil dann musste ich irgendwie das, ich war ja dann nur vor Ort, hab leider nie gesehen, wie es fertig geworden ist. Ich musste dann auch ins Raumschiff reingebeamt werden und da stehen, irgendwie so wie ich hochgebeamt werde. Du stehst ja dann nur da und die Kamera hält auf dich drauf. Ich hab's leider wirklich nie gesehen, weil das wäre halt voll geil gewesen.
Ja.
Da stehe ich dann da und werde plötzlich zur Comicfigur.
Voll
aber
cool eigentlich.
Nie gefunden. Vielleicht wurde es auch eingestampft, wer weiß. Wir wurden bezahlt. Okay.
Das ist die Hauptsache.
Das ist doch bei uns die Hauptsache.
Das ist die Hauptsache. Und Schulterklopfer.
Ja, wir wohnen ja nur mit Schulterklopfer.
Nur ausschließlich.
Gibt es ein Genre,
an Filmen oder Serien, was du am liebsten schreibst?
Ja, also Zeichentrick auf jeden Fall, mache ich total gern. Das macht mir auch richtig Spaß, weil man da auch so ein bisschen übertreiben kann und da gibt es auch oft so Wortspiele, das finde ich super cool. Das macht richtig Spaß.
Wenn man es dann gut macht, ja, ne? Das ist halt das Geile. Wenn man denkt, ich habe den Wortwitz verstanden manche müssen ja auch einfach kulturell nur adaptieren und nicht einfach wörtlich übersetzen.
Ja, richtig,
ne?
Genau. Nee, diese wörtliche Übersetzung, das ist ja gar nicht, weil viele, die nicht aus der Branche kommen, sagen, ach, du bist Übersetzerin. Nee, ich bin keine Übersetzerin, ich bin Synchronbuchautorin. Ich übersetze zwar auch, ne? Aber das ist jetzt nicht so der Beruf.
Eine meiner ersten Synchronbücher, Dialogbücher habe ich meinen Freunden dann irgendwie, ne, ich kann leider nicht, weiß nicht, habe viel zu tun gerade, ich schreibe gerade ein Synchronbuch. Mhm. Und der, oh, wann kommt denn das raus, Synchronbuch? Sag ich, ja, weiß nicht, wenn der Film fertig ist. Wie, wenn der Film?
Ja, ja.
Du schreibst doch ein Buch. Und die haben halt gedacht, ich schreibe ein Buch über Synchron.
Okay,
Michael Borgert, das ist Synchronsprechen.
Das Synchronsprechen, also.
Ein Sachbuch.
Kapitel 1.
Ja, genau.
Ja, verstehe.
Mikrofone.
Genau, ja. Ja, das ist natürlich klar. Wir gehen immer davon aus, dass man das so weiß. Aber das ist natürlich irgendwie schon ein bisschen komplizierter. Das muss man erstmal erklären. Ne?
Hast du mal Workshops oder sowas gegeben oder geleitet oder mal so ein bisschen was?
Ja, ich war mal in einer Schauspielschule, da habe ich Synchron unterrichtet und auch privat Unterricht gegeben und auch mal über so eine Firma, also da hat mich irgendwann so ein Firmenchef hat mich angefragt, ob ich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Stimmtraining geben kann.
Ah ja.
Das habe ich dann auch gemacht. Ich habe so Workshops dann gegeben und bin dann zu denen, die hatten noch nie irgendwas mit Sprechen am Hut und dann habe ich mit denen so Stimmübungen gemacht. Und
sie kennen mich vielleicht aus der Auskunft.
Ja, richtig, genau. Und so können sie jetzt mit ihrer Stimme arbeiten. Und da habe ich mit denen halt so Übungen gemacht und die haben dann irgendwie das total faszinierend gefunden, wie das eben ist, wenn man so keine Ahnung, den Hals öffnet und wenn man bewusst einfach seine Stimme einsetzt, weil die haben dann meistens hier natürlich die oft im Hals und öffnen den Hals nicht und so. Also sowas habe ich dann gemacht, ja.
Was hat dir das für dich persönlich gebracht? Hast du, außer Schulterklopfen, wie hast du das empfunden, jemandem anders das so beizubringen?
Ich fand's schön. Also ich fand's schön, diese Überraschung zu sehen. Also diese Überraschungsmomente von den Menschen, die dann sagen, oh, krass, das kann ich mit meiner Stimme machen? Wow. Mhm. So, das fand ich irgendwie total schön. Und auch diese Dankbarkeit am Ende, weil die haben dann echt gesagt, wow, das ist jetzt echt, das können wir mitnehmen. So, und das ist schön, was weiterzugeben.
Ja. Ich habe das auch eine Zeit lang gemacht. Ich habe das irgendwann auch liegen lassen, Synchron-Workshops zu geben oder Sprechworkshops aus Zeitgründen auch.
Ja, genau.
Ich fand's immer sehr schön, irgendwie was zurückzugeben, jetzt nicht konkret an die Leute, weil die haben mir ja noch nichts gegeben, aber so, ich habe mir halt damals, hätte ich mir, glaube ich, gewünscht, wenn jemand wie ich so auf lockere, ehrliche Art das irgendwie beibringt, ohne dass man irgendwie sagt, weil früher hieß es oft, ja, da musst du nach Berlin gehen für ein Wochenende, das kostet 800, 5000, 50 Millionen Euro.
Eine Fantastik, ja.
Genau, richtig. Und dann darfst du vielleicht mal 5 Minuten ans Mikrofon am Ende.
Und Menge machst du sprechen. So,
ja, genau. Und deswegen fand ich das sehr wichtig, irgendwie so einer jungen Generation, und es waren häufig auch Quereinsteiger oder Schauspielschüler oder Theater-Schauspieler, die halt noch gar nichts vom Mikrofon gemacht haben, so ein bisschen was zurückzugeben. Aber, und das ist ein bisschen egoistisch gedacht oder selbstverwirklichend gedacht, ich fand es auch sehr schön für mich zu merken, als ich dann so das erste Mal so ein Konzept für so einen Workshop geschrieben habe und den dann beigebracht habe und die Leute wirklich da mit offenen Mündern, offenen Augen mir zugehört haben, dass ich gedacht habe, Mensch, ich habe auch ziemlich viel am Kasten.
Ja.
Ich habe auch schon jetzt mehr ordentliche Erfahrung.
Ja.
Das und die Leute Seriosität aneignen, dass sie mir das glauben und wenn die mich was fragen, kann ich das auch beantworten.
Genau.
Da sage ich, da muss ich nochmal die Christiane fragen.
Ja,
das fand ich für mich sehr wertvoll. Voll. Und das hat mir dann auch nochmal einen anderen, nochmal so einen Schwung, Motivation oder Power gegeben für andere Jobs.
Das kann ich auch bestätigen. Das finde ich auch. Das gibt einem auch ein bisschen mehr wieder so an Selbstwertgefühl zurück oder an Selbstbewusstsein, also ein Bewusstsein für sich selbst. Also zu merken, okay, ich kann es echt auch ganz gut. So.
Ja.
Also weil früher war das schon so, dass ich mir gedacht habe, oh Gott, ich bin so schlecht und kann das alles nicht und so, habe mich immer selber runtergemacht und so. Ne? Und wer will mich denn haben und so. Aber inzwischen, ich weiß halt, was ich kann. Und
mich wer will mich denn haben?
So war ich halt früher. Das war wirklich so. Also ich hatte mit meinem Selbstwertgefühl war es nicht so weit her, um es so auszudrücken. Das habe ich mir auch erarbeitet irgendwie dadurch. Und jetzt auch zu sehen, wenn ich dann auch für Werbejobs gebucht werde, auch da das dann zum Beispiel zu lip-sinken und dann dem Kunden, also der Kunde schreibt dann da die Anmerkungen, so guck mal hier, kann man das bitte auch so schreiben? Wir haben jetzt das Wort auf dieses Wort im Englischen draufgesetzt und dann setzt der aber ein Labial zum Beispiel auf einen komplett offenen Mund.
Mhm.
Alleine so Kleinigkeiten, die ich dann aber sofort, ich gucke das an und schreibe das sofort um, also so ohne drüber nachzudenken, sind dann fertig. Ne?
Ja.
Dadurch, da weiß ich halt auch, okay, ich habe es irgendwie inzwischen schon drauf so und weiß, was ich tue, sagen wir es mal so. Ne?
Es gibt ja auch für viele englische man muss ja sagen, die englische Sprache ist ja schon teilweise eine Plastiksprache. Wenn du jetzt nicht einen wirklich sehr, sehr intellektuellen, toll geschriebenen Film hast, dann ist es ja häufig echt immer so, du greifst irgendwie dann auch auf dieselben Satzbausteine immer zurück und sagst, okay, noch mit der Sache, we gotta get out of here, you motherfucker, irgendwie sowas. Du weißt, da kann nur das passen, da machen wir immer das rein, irgendwie so. Ne? Es ist dann manchmal so ein bisschen wie auch zusammenpuzzeln, aber es muss halt manchmal auch Takes geben, die einfach schneller gehen.
Ja,
ne?
Klar, auf jeden Fall. Also so, du kannst nicht an jedem Take so lange rumdoktern.
Ja, ja.
Aber es gibt halt wiederum auch so Takes, wo man wirklich das auch gerne macht, finde ich. Also wo wir da gerne sitzen und naja, das ist jetzt so eine Stelle, die ist jetzt auch wirklich wichtig. Da muss jetzt wirklich was Cooles, Brillantes stehen. Ne?
Takest du denn dann auch vorher selber? Das heißt, das Aufteilen wird dir schon, also das wird dir, du schüttelst den Kopf, wird dir gegeben, ja?
Nee, ich schreibe einfach in meiner Word-Datei links der Charakter, rechts der Take und das wird dann noch getaked. Manchmal schreibe ich in die getagte Fassung, also wenn ich dann mein Buch schon die machen dann das getagte Buch mit der englischen Version und ich schreibe dann in das getagte Buch quasi rein.
Verstehe, okay, ja.
Genau so, ja. War ein bisschen schwer zu erklären, aber ja.
Ja, das ist jetzt auch sehr insidermäßig.
Ja, das stimmt.
Aber das ist auch nochmal, um darauf zurückzukommen, bei so einem Synchron-Workshop, da hast du ja manchmal Laien da sitzen oder Leute, die halt noch mit Synchron wenig zu tun haben, die hängen die dann an den Lippen. Ich finde so im Freundeskreis, bei mir zumindest, die wissen, was ich alle mache und es ist aber, wir sprechen jetzt im Freundeskreis, spricht man ja sowieso im engen Freundeskreis weniger über den Beruf irgendwie was machst du denn so? Weil natürlich ist man Freund und man tauscht sich aus, wenn man sagt, boah, ich habe einen Typen, der nervt mich so auf der Arbeit.
Ja,
aber
genau.
Es gibt wirklich selten so eine Sache, dass man, was hast du eigentlich heute auf der Arbeit gemacht? Erzähl mir doch mal, du, der in der Signalverteilung bei der Deutschen Bahn arbeitet, was hast du eigentlich? So, und das finde ich immer sehr erfrischend. Wir waren da mal irgendwie im Urlaub zusammen mit Freunden und dann haben wir mal den Joke gemacht, habe ich gesagt, Leute, wir machen jetzt mal ein Quiz. Wir raten jetzt mal unsere gegenseitige Berufsbezeichnung. Und du weißt zwar, der arbeitet irgendwie als im Marketing bei einer IT-Firma, der arbeitet bei der Bahn eben, macht irgendwas mit Signalen, der arbeitet da irgendwie bei Toyota, bei der Toyota Bank, aber den richtigen Berufsnamen, und das war dann total lustig, weil es unter Freunden irgendwie war, wie man sich dann so nennt irgendwie. Aber es war dann interessant auch zu sehen, bei mir war es natürlich einfach Synchronsprecher, Mediengestalter, wie auch immer. Aber was die anderen so machen, und warum ich das überhaupt erzähle, jetzt wieder viel zu lang hier, Entschuldigung, ist,
Sprecherkrankheit.
Dass ich, wenn man unter Sprechern miteinander spricht, dann ist es ja auch immer sehr, sehr intern im Business irgendwie so, ne? So wie wir hier so ein bisschen, teilweise aber auch, weil wir wissen, es hören andere Leute zu, erklären wir manche Sachen. Und ich finde immer sehr frustrierend oder ich finde es immer ein bisschen nervig, aber die Leute wissen es halt auch nicht besser, wenn du denen sagst, ja, ich bin Sprecher und Synchronschauspieler. Ach, wen sprichst du denn? Was hast du denn schon mal gesprochen?
Wen kennt man denn da so?
Ja, und dann, ich habe da manchmal das Gefühl, ich könnte wahrscheinlich irgendwas nennen, was die oft kennen, aber ich habe da manchmal so eine Blockade, weil ich nur denke, ich kann sie ja jetzt nur enttäuschen mit irgendwie, also Brad Pitt bin ich nicht, aber du hast vielleicht schon mal, hast du schon mal Restoration Homes gesehen auf Super RTL um 22 Uhr? Da habe ich mal einen, da fällt mir dann irgendwie die tollste Sache wirklich, die ich gemacht habe, gar nicht mehr ein. Nee,
genau,
ne?
Das kenne ich.
Und dann, ich weiß dann auch nicht, ob man dann so eine Rechenschaft schuldig ist irgendwie so.
Irgendwie nicht. Also ich finde es auch witzig, wenn manche dann so fragen, also auch die jetzt komplett branchenfremd sind, dann erklärst du das so, ja, ich bin Synchronschauspielerin und Sprecherin und so, und dann sagen die so, ja, kannst du mal irgendwie das und das in der Stimme sagen? Und das finde ich immer so, weißt du, oder wie spricht denn die Rolle so und so, ne? Und da, ich meine, du sagst ja auch nicht zu einem Herzchirurgen, kannst du mal eben hier eine Herz-OP machen am offenen Herzen? Ich will mal sehen, wie das geht. Also es hinkt jetzt so ein bisschen der Vergleich. Ne?
Verstehe schon, ja, klar. Bau mir mal einen Stuhl.
Genau. Also Tischler, ne? Also das ist dann ein bisschen schwierig. Ich kann ja da nicht, ich sehe jetzt die Rolle gerade nicht, bin gerade nicht in der Rolle, dann kann ich nicht auf einmal anfangen, so, ja, mach doch mal die Rolle so, ne? Das
finde ich auch. Andererseits finde ich, habe ich auch schon mal mit einem Kollegen hier drüber gesprochen, ich finde diese Stimme, dadurch, dass man dann eine professionelle Stimme hat, die man an und auf switchen kann, ist das so ein bisschen wie so eine geheime Superpower.
Ja,
weißt du, was ich meine?
Ja, das stimmt. Natürlich.
Wenn ich am Telefon bin und ich will jetzt wirklich rufen, wir haben eben darüber gesprochen, Callcenter irgendwo anzurufen und ich will da ein bisschen auf die Kacke hauen, dann haue ich aber auch wirklich meine tiefste Mikro,
auf
meine
jeden Fall.
Sondern meine markanteste Stimme, so dass die so gefestigt ist, dass da keinerlei Zweifel drin ist, dass ich verstehe, wovon ich spreche.
Absolut.
Und das ist so ein bisschen, ich ziehe mir gerade mein super Cape auf
ja,
hallo, Sie haben bei mir was abgebucht, ich verstehe nicht warum. Ja. Können Sie mir das erzählen? Ich gebe mir mal gerade meine Versicherungsnummer durch. Hören Sie, das ist die 243. Nein, ich habe gesagt 243. Ich habe extra 2 gesagt. Das ist nicht 2.
Ja, richtig, genau. Ja, das ist auf jeden Fall. Also da ist natürlich dann schon auch viel zu holen, ne?
Liebe Christiane, du hast eben gesagt, du wusstest nicht damals, wer dich irgendwie haben will. Wir waren froh, dich hier gehabt zu haben.
Oh. Das war Sinn, den Bogen habe ich jetzt, da habe ich jetzt lange drauf gewartet, den Bogen schlagen zu können.
Ist das schön.
Wer möchte, kann der Christiane ja bei Instagram folgen. Da bist du ja, gern. Bist du da nicht sogar zweigleisig unterwegs? Einmal als Christiane Werk und einmal als Sprecherin?
Nee, ich bin jetzt nur noch als Christiane Werk offiziell.
Okay, und das ist alles dann,
genau,
ne? Kopfstand und auch im Mikrofon.
Ja, quasi. Genau.
Ja, Kopfstand, da kann man morgens früh mal Kopfstand mit dir zusammen machen oder genau. Yoga. Das ist fast in Echtzeit, das ist ganz schön. Ja. Genau.
Ja, genau, wenn ihr wollt, macht ihr mit, wenn nicht, dann lasst das.
Ja, wir wollen, ne, so sehr, ja, so sehr gerne. Genau. Ja. Mach ein bisschen Weihwasser an, die Wasser, ein bisschen, mach mal ein bisschen Räucherkerzchen ja, genau. an.
Boah, jetzt bringst du mich aber in eine Schiene.
Nein, du hast ja eben schon gesagt, nein, du bist nicht esoterisch. Ich glaube, das hat jeder rausgehört.
Ja, gut, sehr gut.
Alles dann, wir beenden das hier.
Alles klar, vielen Dank, dass ich da sein durfte und liebe Grüße in die Runde an alle, die hier zugehört haben.
Oh, das werden viele sein.
Das freut mich.
Tschüssi.
Tschüss.
Borgard spricht. Eine Produktion von Film & Voice und Michael Borgard. Titelmusik geschrieben und arrangiert von der M. Borgard Band. Weitere Informationen unter www.borgard.de/podcast.